RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Es gibt ja viele individuelle Gründe für Wahlentscheidungen und Parteipräferenzen. Und doch spielen Milieus, Bildung und Generationszugehörigkeit eine belegbare Rolle. Wenn wir auf junge politisch Interessierte schauen, kommt neuerdings etwas Überraschendes hinzu. Herzlich willkommen zum Forum im RBB 24 Inforadio in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße. Junge Männer eher rechts, junge Frauen eher links. Woher kommt die Spaltung der politischen Präferenzen? Das ist unsere heutige Frage. Und wir stützen uns dabei auf Wahlforschung, etwa zur letzten Bundestagswahl, bei der mit 25% der Stimmen bei jungen Frauen zwischen 18 und 24 die Partei Die Linke überdurchschnittlich abschnitt. Zu 12% bei gleichaltrigen Männern. Ähnliches bei den Grünen und bei der AfD genau umgekehrt. Männer 17%, Frauen 7%. Was sagt das aus über die Einstellung Jugendlicher und junger Erwachsener? Was sagt das aus über unsere Gesellschaft und die darin stattfindenden Debatten und Prozesse? Und wo sind Menschen erreichbar, nicht mehr erreichbar in bestimmten Milieus? Einer, der seit Jahrzehnten das ergründet, was junge Menschen bewegt, sitzt bei uns, Klaus Horelmann, Senior Professor für Public Health und Bildung hier an der Hertie School, lange Jahre auch an der Uni Bielefeld tätig, Autor unter anderem der Shell-Jugendstudien und der jährlich durchgeführten Trendstudien Jugend in Deutschland. Hat Sie das geschlechterspezifische Wahlverhalten überrascht und was ist daran neu?
Ja, wir haben das ja auch erst so seit 10 Jahren auf dem Schirm. Vorher ist uns das nicht als eine Besonderheit aufgefallen, sondern wir haben auf das geschaut, was Sie erwähnt haben. Soziale Herkunft, Bildungsgrad, auch regionale Unterschiede, die haben immer schon ganz stark so die Färbung abgegeben, den Hintergrund abgegeben für Wahlverhalten, auch für politisches Interesse. Und dann hat sich wirklich vor allem in den letzten 10 Jahren so eine Geschlechtsdifferenz herauskristallisiert, genau wie Sie es schon charakterisiert haben, dass wir immer mehr junge Männer haben, bleiben wir mal bei den Parteien, die CDU und CSU wählen, im Unterschied zur SPD. Das war ein ganz zurückhaltender Trend, auch schon, also jetzt muss ich doch mal zurückgehen, auch schon vor 20 Jahren. Aber jetzt haben wir den Trend, der AfD zugutekommt, und zwar eindeutig. Die AfD als neue Partei hat vom ersten Tag an immer mehr Männerstimmen als Frauenstimmen gehabt, und das ist auch so geblieben. Auf der linken Seite, also auf der Gegenseite, hatten wir eigentlich bis vor kurzem, bis zur vorvorigen Bundestagswahl, auch so eine Unterscheidung. Da waren es aber die Grünen, die bei den Frauen besonders punkten konnten. Inzwischen haben die Linken ihnen den Rang abgelaufen und sie sind jetzt eindeutig die Favoriten. Insgesamt übrigens in der jungen Generation, gerade nach allen Studien, die wir haben, und bei den Frauen aber ganz besonders. Also ein so gesehen neuer Trend, dass sich das so deutlich ausprägt und an die Flügel geht und nicht mehr in der Mitte sich zart andeutet, das würde ich sagen, ist historisch neu.
Das ist offensichtlich ein gesamtdeutsches Phänomen. Trotzdem lohnt der Blick in einzelne Regionen, zum Beispiel in ostdeutsche Landschaften. Die Schriftstellerin Anne Raabe ist 1986 in Wismar geboren, bekannt geworden durch den Roman Die Möglichkeit des Glücks. Im vergangenen Herbst erschien der Essay Das M-Wort. Wie nehmen Sie eigentlich die Spaltung der politischen Präferenzen zwischen, ich sage es jetzt mal, Kap Arkona und Zittau wahr, insbesondere wenn Sie auf junge Menschen schauen?
Naja, man sieht das vor allen Dingen auch in der Form, wie die sich organisieren. Also wir sehen bei jungen Männern eher eine Organisation wieder hin zu so kameradschaftlichen Gruppen. Also wenn wir jetzt an Rechtsextreme denken, auch gewaltaffinen Gruppen. Wir sehen bei Frauen oder jungen Frauen eher ein zivilgesellschaftliches Engagement. Also das sieht man schon auch, dass man auch bei den Demonstrationen, wenn man da ist, dass man auf der einen Seite sehr viele, sehr junge, eventorientierte Männer hat, während man auf der Gegendemonstrationsseite sehr viele Frauen oder queere Menschen hat oder andere, ja, marginalisierte Gruppen.
Wir wollen jetzt aber nicht über junge Menschen reden, sondern auch mit ihnen. Jennifer Rosin ist Vorsitzende des Landesschülerausschusses Berlin, also gewählte Vertreterin für 400.000 Schülerinnen und Schüler in der Stadt. Da werden Positionspapiere verfasst und mit Entscheidern gesprochen. Was erleben Sie eigentlich in Ihrer täglichen Arbeit? Welche Rolle spielt da rechts, Mitte, links?
Bei uns im Gremium kann man sagen, dass es eine relativ einheitliche Personengruppe ist. Also eher gesellschaftlich links eingeordnete Personen. Das sieht man anhand der Positionen, die wir vertreten und auch an den Leuten im Plenum. Also wir sind ja schon seit Jahren, haben wir einen Beschluss gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD als Beispiel. Und auch generell in der Schülervertretung sieht man das einfach. Es engagieren sich wesentlich mehr, vor allem in Bezirksebene, mehr junge Frauen. Und das Komische ist, was man bemerkt, desto höher es geht und desto mehr um Selbstprofilierung geht, werden es dann halt junge Männer, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig für uns zu beobachten, während ich im Schulalltag was ganz anderes bemerke. Vor allem an anderen Standorten, in meiner Schule jetzt nicht besonders, aber in anderen Standorten in Berlin, was ich da höre, was für eine Spaltung es an Meinungen gibt bei jungen Menschen und vor allem diese Spaltung zwischen jungen Frauen und jungen Männern ist wirklich exzessiv.
Lässt sich das an Themen festmachen?
Ja, auf jeden Fall sind es meistens eher einzelne Themen, während sich junge Frauen meistens für Gleichberechtigung, Klimaschutz und weitere Themen interessieren, interessieren sich halt die jungen Männer eher, was gerade brandaktuell ist, für die Spritpreise. Also ich höre wesentlich mehr junge Männer, die halt sich darauf fokussieren oder die ganze Richtung wieder zurück zur traditionellen Lebensart und traditionellen Rollen. Man sieht auf jeden Fall einen Fokus auf Themen, aber auch auf Personen. Also während sich junge Frauen vielleicht stark auf Personen wie Heidi Reicheneck fokussieren, fokussieren sich junge Männer einfach auf andere Personen.
Das ist insofern interessant für eine Schule, die ja versuchen will, mit diesen unterschiedlichen Ansichten und Positionen ein Gespräch zu erzeugen, wenn bei der Abgeordnetenhauswahl im September erstmals auch 16- und 17-Jährige mitentscheiden dürfen, sind das immerhin 50.000 junge Menschen und die sind ja noch Schülerinnen und Schüler in der Regel. Engin Çatık ist Schulleiter der Friedrich-Bergius-Schule, eine integrierte Sekundarschule in Berlin-Friedenau. Wie intensiv wird bei Ihnen im Unterricht über Politik diskutiert und wie intensiv auf dem Schulhof?
Oh, sowohl als auch. Zuallererst natürlich die Themen, die Sie emotional ansprechen. Und das ist gerade zum Beispiel der Israel- und Gaza-Konflikt, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Natürlich der Iran-Krieg. All die Dinge, wo die Schülerinnen und Schüler auch emotionale Verbindungen haben. Das beschäftigt sie sehr wohl im Unterricht als auch auf dem Schulhof. Ich muss aber recht geben, der Frau Rosin, dass die Unterschiede schon wahrnehmbar sind in Bezug auf das Geschlecht und Gleichberechtigung wurde angesprochen und bei Jungs ist es vor allem das Konsumverhalten in Bezug auf soziale Medien, wo gewisse Rollenbilder und Influencer zum Beispiel über diese Begriffe von Alpha-Males sprechen und dann ein Bild von Männlichkeit präsentieren, was verfängt, ja, obwohl gleichzeitig gesellschaftlich klassische Rollenbilder gerade bröckeln, zu Recht und Gott sei Dank, aber das führt dazu, dass Jungs eben durchaus orientierungslos sind und dass wir da mit Ihnen sowohl auf dem Schulhof als auch im Unterricht diskutieren müssen.
Klaus Hohlmann, ich möchte immer noch ein bisschen herausfinden, was sich verändert oder was sich möglicherweise wieder zurückdreht. Wenn wir die Themen anschauen, wie stark bleiben eigentlich die Themen ähnlich? Wo beginnt eigentlich das große Auseinanderdriften?
Ja, ich halte das auch für eine Schlüsselfrage. Das haben ja auch andere eben schon gesagt. Junge Leute wählen im Grunde sehr stark nach Themen. Sie gucken danach, wofür steht eine Partei. Es spielt für sie meist keine Rolle irgendeine Vorgeschichte, weil sie jetzt zum ersten Mal, also wir sprechen mal insbesondere von den Erstwählerinnen und Erstwählern, Leuten, die sind noch nicht festgelegt, haben sich noch nicht irgendwo gebunden und schauen deswegen urdemokratisch auf die Themen. Und da sieht man sehr deutliche Unterschiede zwischen jungen Männern und jungen Frauen. Wurde eben schon kurz angesprochen, also die jungen Frauen interessieren sich sehr stark für Klima, für die Lebenssituation, für die Wohnsituation, für Gerechtigkeit, alles das, was die Linken gerade auf ihrem Programm haben und entsprechend ist es nicht überraschend, dass die so stark punkten können. Die jungen Männer interessieren sich für die Wirtschaftslage, die sie für kritisch einschätzen übrigens, also da herrscht ein gewisser Pessimismus auch bei ihnen vor. Sie merken, dass ihre traditionelle Rolle als Ernährer einer Familie bröckelt. Es kommt deswegen ganz stark die gesamte Wohlfahrtssituation mit ins Spiel, aber sie sind auch interessiert orientiert an der finanziellen Absicherung bis hin zum Rentenalter, also sozusagen Wirtschaftsthemen versus, wie soll man das sagen, versus Lebenszusammenhangsthemen und Lebensqualitätsthemen, passt nicht ganz, aber wenn man es versucht zu gruppieren, scheinen die Unterschiede zu sein. Und da schleicht sich natürlich sofort die Suche danach ein, hat das etwas zu tun mit den Rollenbildern, mit zugrunde liegenden, vielleicht auch sehr tief sitzenden Stereotypenbildern von männlich und weiblich? Und da müssen wir schon ein bisschen suchen, das spielt hier mit hinein.
Ja, ich würde aber trotzdem nochmal auch gucken, was das politische Angebot konkret ist. Also das politische Angebot sowohl auf rechtsextremer Seite als auch auf konservativer Seite, auch schon rein optisch, ist ein sehr männliches Angebot. Ne? Also wir erleben schon auch diesen Backlash, von dem wir jetzt hier so, den wir so auf die Jugend projizieren. Wir sprechen ja heute auch über Jugend, ist auch in Ordnung. Trotzdem muss man gucken, es gibt diese Bewegung in der gesamten Gesellschaft. Der Bundestag zum Beispiel ist wieder männlicher geworden. Ja? Also das kommt nicht so von ganz ungefähr. Wir sehen in den Führungsetagen der großen Unternehmen gibt es keine Veränderung an der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen, seit vielen Jahren nicht. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die sich dann auch in der Jugend spiegelt. Das Angebot der AfD ist ein massives Angebot, vor allen Dingen an junge Männer. Ne? Also sowohl die Ernährerrolle, die traditionelle Familienrolle, gerade auch natürlich in Gegenden, wo es einen extremen Männerüberschuss gibt. Das kann man auch nicht vergessen in Ostdeutschland. Ne? Also wir haben dort einen massiven Überschuss an jungen Männern. Und das geht immer einher mit einer größeren Gewaltaffinität, mit einer größeren Affinität zu autoritärem Denken und natürlich auch mit einer größeren sexuellen Frustration.
Weil die vielen jungen Frauen, die nach 1990 Chancen ergriffen haben in anderen Teilen der Bundesrepublik.
Nicht nur das, also das ist auch heute noch so. Auch heute ziehen sozusagen die Frauen weg. Das ist auch eine sehr komplizierte Geschichte. Es wurde irgendwie lange so dieser Mythos erzählt, ja, die ostdeutschen Frauen, die sind eben so ein bisschen flexibler und patenter, die haben Berufe, die gehen dann los. Es war auch eine politische Agenda, so ein Stück weit, die dazu geführt hat. Also die Historikerin Hedwig Richter zum Beispiel hat das ganz gut für die Nachkriegszeit mal rausgearbeitet. Die hat geguckt, okay, wie kam es eigentlich zu diesem Hausfrauenmodell? So. Und weil die ganzen Frauen ja in der Kriegszeit gearbeitet haben und dann war so ein bisschen die Idee, okay, wir müssen jetzt diese enttäuschten Männer, diese gedemütigten Männer auch wieder ein bisschen einhegen und ihnen wieder was zum Herrschen geben. Also packen wir mal die Frauen nach Hause, ist jetzt ein bisschen zugespitzt formuliert. Und ein bisschen das war auch in Ostdeutschland der Fall. Ne? Also man hat geguckt, wir haben hier ein großes Arbeitslosenproblem. Westdeutsche Politiker haben gesagt, es liegt auch so ein bisschen an der, Zitat, zu hohen Erwerbsneigung der ostdeutschen Frau. Und dann hat man eben systematisch Kindergartenplätze und so weiter geschlossen und versucht, so ein bisschen das Problem darin, die Frau sozusagen in diese häusliche, in dieses westdeutsche Hausfrauenmodell zu drängen. Und darauf haben sehr viele Frauen damit reagiert, dass sie zum Beispiel weggegangen sind. Ne? Die Frauen, die Migrantinnen, waren die ersten, die im Osten die Arbeit verloren haben, nicht die Männer. Und das sind schon so Folgen, auch natürlich Tradierungen, die sich dann fortsetzen und das gesellschaftliche Angebot scheint zumindest für ostdeutsche Frauen auch nicht so attraktiv zu sein, dass sie dorthin zurückkehren.
Wir haben jetzt sehr gesprochen, wo themenorientierte Entscheidungen, das ist alles sehr rational zum Teil. So rational entscheiden ja viele gar nicht. Auch wir bei unseren Wahlentscheidungen haben manchmal ganz unterschiedliche Anlässe, weil sie Angebote gesagt haben, sozusagen gesellschaftliche Angebote, Role Models, die da stattfinden. Fehlen denn beispielsweise solche Rollenmodelle für junge Männer, die sozusagen die Angst vor Marginalisierung denen nehmen können? Ich meine, sie sind doch zum Beispiel so ein Rollenmodell, weil sie sagen, hier, ich bin Berliner und habe hier gezeigt, es geht ja auch so, ne?
Ja, ich hoffe, dass ich Role Model bin für meine Jugendlichen, für meine Schülerinnen und Schüler. Aber die Kollegin Rabe hat es angesprochen, die Sichtbarkeit in der Fläche der Gesellschaft ist ja nicht gegeben. Also das Panel hier, Gott sei Dank, ist divers besetzt, aber auch Panels sind in der Vergangenheit nicht mehr so divers wie noch vor einigen Jahren. Und so ist es mit der Bundesregierung, mit dem Bundestag. Da sieht man eben vor allem Männer, die jenseits der 50 sind und unser Land regieren beziehungsweise den Diskurs öffentlich gestalten. Und wenn Sichtbarkeit von marginalisierten Menschen nicht gegeben ist, egal ob migrantisch, Frauen, obwohl die eigentlich ja die Mehrheit unserer Gesellschaft abbilden, oder anderen Gruppen und Lebensentwürfen, dann können sich Jugendliche eben nur an dem orientieren, was sie wahrnehmen. Und das sind jetzt, wie gesagt, in der Öffentlichkeit Männer. Und zu Hause gibt es vielleicht auch noch Werte, die in einer patriarchalischen Gesellschaft eine Rolle spielen. Und auch das können wir nicht verheimlichen. Ne? Es ist ja immer noch so, dass es dieses klassische Rollenbild, wie gesagt, ich hatte eingangs erwähnt, dass es ja bröckelt gerade, aber trotzdem, das gibt es natürlich noch. Und das ist bezogen auf alle Bevölkerungsschichten.
Ein Punkt von Marginalisierung ist, junge Menschen sind heute weniger als zu der Zeit, als ich oder als Klaus Horelmann jung waren. Also wenn jetzt 50.000 16- bis 17-Jährige wählen dürfen im Herbst für das Abgeordnetenhaus, sind das 2% des Wahlvolkes. Da kann auch der ein oder andere Politiker, die ein oder andere Politikerin sagen, lässt sich vernachlässigen. Wie nehmen Sie das, Jennifer Rosin, eigentlich wahr, wenn Sie Positionen Ihrer Generation transportieren wollen? Stößen Sie da an unsichtbare Mauern?
Also Jugendliche fühlen sich auf jeden Fall in ihrer politischen Beteiligung vernachlässigt. Also sie sehen bei der Bundestagswahl, dass die Leute, die sie vertreten, naja, sind wir mal ehrlich, 4 bis 5 Mal so alt sind wie sie oder Personen über ihre Zukunft entscheiden, die halt einfach deren Schulzeit schon so, also in den Augen von Jugendlichen, so lange her sind, dass man sich da gar nicht reinversetzen kann. Wir merken natürlich auch, dass auch unsere Vorschläge manchmal einfach an eine Wand stoßen und einfach nicht irgendwie weitergetragen werden. Wir erfahren auch ganz oft, also beziehungsweise fühlen uns ganz oft auch als Schülervertretung nicht ernst genommen, weil wir halt einfach von vielen einfach nur als nur Schüler angesehen werden. SchülerInnen, die zwar ihre Freizeit opfern, um sich für andere einzusetzen, aber in vielen Augen sind wir nur Schüler. Das hat man auch an 2 ganz konkreten Beispielen gemerkt. Einmal bei Fridays for Future. Da sind Jugendliche regelmäßig auf die Straße gegangen für ihre Belange und dann war es vielleicht Wahlkampfthema in 2021. Nachdem der Wahlkampf aber durch war und es dann wirklich darum ging, ist das Thema gestorben. Und jetzt kann man sich mal angucken, wie viel Klimaschutz denn Tatsache noch Thema ist. Das Thema, was die Jugendlichen ganz stark bewegt hat und wo man von ganz vielen Jugendlichen diese Bereitschaft gemerkt hat, etwas politisch zu ändern, sich engagieren zu wollen. Und auch diese Mauer, auf die sie gestoßen sind, auf diese verschlossenen Ohren, haben dafür gesorgt, dass Jugendliche sich einfach von Politik in gewisser Weise betrogen fühlen und dann einfach abgestoßen fühlen und dann eine gewisse Art von Politikverdrossenheit entwickeln und so auch anfälliger sind für rechte Parteien. Die Wehrpflichtdebatte ist ja nun ein weiteres Beispiel, was jetzt vielleicht für die Jugendlichen, die noch bei der Fridays for Future-Zeit zu jung waren, die genau das jetzt betrifft. Die sind auch in tausenden Mengen auf die Straße gegangen und wurden noch weniger gehört als bei Fridays for Future.
Und die Umweltbewegung Fridays for Future war sehr stark durch junge Frauen bestimmt. Ja. Also das war ja auffällig. Das hatten wir vorher in Deutschland in dieser Intensität nicht, dass junge Frauen sichtbare Politik betreiben und in Form von Demonstrationen auch wirklich auf die Straße gehen, also ihr Gesicht zeigen und sich aktiv beteiligen. So gesehen ist das schon interessant. Das kam natürlich der Partei der Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, zugute, dieses Engagement, da das Thema aber heute nicht mehr entscheidend ist für junge Leute, wegen der politischen Konstellation, es ist ins Leere gelaufen, sind es jetzt andere Themen, aber bei den jungen Frauen, die sich hier engagiert haben, ist natürlich auch eine entsprechende Frustration eingetreten. Die wird durch die im Vergleich radikaleren Positionen jetzt am linken Flügel sehr stark aufgenommen und das erklärt für mich, warum extremere Positionen am linken Rand im Moment für Frauen so besonders interessant sind. Das könnte hier ein mit zusammenhängen.
Aber es könnte natürlich auch heißen, um wahrgenommen zu werden, schrei so laut du kannst, wodurch dann ja sofort, ich sag mal, eher so moderate Positionen in der Mitte des politischen Spektrums grundsätzlich eher verloren haben.
Naja, man muss erst mal gucken, was es überhaupt für ein Angebot gibt. Ne? Also 2021 gab es auch eine große Zustimmung bei jungen Leuten, zum Beispiel zur FDP. Mhm. Und wenn man da nochmal guckt, war die FDP damals die einzige Partei, die in ihrem Wahlkampf die Digitalisierung von Bildung betont hat. Das war ein also sehr attraktives Angebot
für junge Männer, Menschen. Ganz besonders stark. Ganz das war ganz auffällig.
Ja. Und da sieht man schon, also diese Lücke, dass überhaupt da was ist, dass ein Thema aufgegriffen wird, die ist ganz klar da. Und dann sehen wir auf der linken Seite natürlich zum Beispiel allein durch die Aufstellung, also sowohl die Linkspartei als auch die Grüne Partei, die haben quotierte Listen. Also sich dort zu engagieren, dort auch vielleicht aufgenommen zu werden, sich selber beteiligen zu können, das ist schon mal gegeben. So. Insofern, ich weiß nicht, ob dieses Schrei so laut du kannst, also ich glaube, ob das so hinkommt, weil wir sehen vor allen Dingen unter jungen Leuten auch eine sehr geringe Wahlbeteiligung. Ne? Also wir sehen irgendwie, dass ganz, ganz viele zum Teil auch gar nicht wissen, dass sie wählen können. Also solche Umfragen gibt es ja auch, solche Scheide. Und dass sie sich eigentlich sozusagen, dass sie sich überhaupt engagieren, würde ich noch gar nicht mal so als großen Ausdruck des Riesenprotests nehmen in der Gesamtheit, sondern eher als ja vielleicht auch Versuch, sich noch zu beteiligen.
Ja, dann ich muss eben auch nochmal schreien, so laut du kannst. Das müssen wir ja heute, also das war bei Fridays for Future wirklich die Straße und die Artikulation von Interessen. Heute müssen wir eigentlich sagen, das läuft über die digitalen Netzwerke, die sogenannten Social Media. Und es ist ganz auffällig, dass die Parteien, die im Moment punkten in der jungen Generation, die intensivste Repräsentanz auf Social Media haben. Sehr intensiv, sehr konsequent, man kann auch sagen aggressiv, aber völlig legitim. Hier hat die AfD von Anfang an ganz besonders investiert und erreicht damit junge Leute in einem hohen Ausmaß und imponiert vor allem auch jungen Männern. Auch durch ihre inhaltlichen Themen, aber auch durch die Art, wie sie kommuniziert. Dass die Linken aufgeholt haben, liegt daran, dass sie auch seit 5 Jahren etwa stark investiert haben, auf den digitalen Plattformen präsent zu sein. Also das spielt für die junge Generation eine ungeheure Rolle, wie direkt, wie nahbar man ist. Zumindest den Anschein erwecken, dass wenn ich da eine Mail hinschreibe, ich eine Antwort kriege und ich bin in Kommunikation, das imponiert jungen Leuten sehr stark. Und jetzt kommen wir wieder zu den Themen, die dann dabei transportiert werden. Also es ist nicht mehr das laut Schreien, sondern es ist von Seiten der Anbieter, der Parteien, auch die Direktheit, die Sichtbarkeit, die Kommunikationsfähigkeit. Und da muss ich sagen, warum verschlafen denn die traditionellen Parteien in der Mitte diese Entwicklung? Also damit machen sie sich im Grunde überflüssig und erreichen, die junge Generation ist ja immer seismografisch, zeigt immer neue Trends, die erreichen damit bald die gesamte Bevölkerung nicht mehr, wenn sie hier nicht entsprechend nachfassen.
Ingen Schatten hat die ganze Zeit genickt.
Ja, weil ich möchte dem zustimmen. Die politische Mitte versäumt es auch, über Emotionen zu arbeiten. Die Themen sind nun mal emotional aufgeladen, ne, die Jugend betreffen oder auch uns Erwachsene, ganz unabhängig davon. Und wenn man ständig Dinge sehr komplex erklärt, und ich bin nicht für eindimensionale Antworten, darum geht es mir gar nicht, aber man muss sie verständlich erklären und eben nahbar sein. Und das fehlt der politischen Mitte. Vielleicht auch, weil es eben in der Regel Menschen sind, die eben sich aktuell in ihren politischen Blasen befinden und nicht wie die angesprochenen Parteien, egal an welchem Rand, sich öffnen in Jugend oder Gesellschaft per se, weil sie verstanden haben, dass dieses Kommunikationsmittel viel eher genutzt wird als das andere. Und ich glaube wirklich, ohne Emotionalität, ja, und das meine ich nicht mit laut schreien, sondern immer noch in Form von sachlichem Dialog, aber verbunden mit irgendeiner Zugewandtheit, irgendeiner Emotion, die den Menschen anspricht, kommen wir da nicht voran. Und das schaffen diese Parteien, über die wir gerade sprechen, sehr gut. Und das verfängt.
Und das machen Sie ja im Alltag, im Schulalltag eben auch, dass Sie sozusagen ein emotionales Angebot machen, indem Sie morgens an der Schultür stehen und sagen, guten Tag, kommt rein und kommt aber pünktlich. Also das sind ja genau solche Angebote, die vielleicht auch diejenigen, die gerne auf dem Schulhof sagen würden, ich schreie so laut ich kann, möglicherweise dann eher erreichen.
Ich mache die Beobachtung, dass das funktioniert tatsächlich, weil jetzt mittlerweile die Jugendlichen auch zurücklächeln und eben nicht mehr das von den Medien beschriebene Verhalten an den Tag legen. Und das liegt daran, dass wir nahbar sind und auf Augenhöhe kommunizieren. Ich muss aber ehrlich sein, Schule ist kein vollends demokratischer Raum. Das heißt, Schulleitungen, da sind noch sehr viele Kompetenzen gegeben, auch Lehrkräften, und das Gefälle in dem System bezogen auf Benotung, Prüfungsformate ist noch enorm. Das heißt, auch da muss man ganz ehrlich sein den Schülerinnen und Schülern gegenüber. Ihr könnt mitbestimmen, aber es ist nun mal keine Demokratie so wie außerhalb, wie wir uns das wünschen würden. Schule ist im Rahmen des Schulgesetzes, folgt, wie gesagt, einer Struktur, und die Schulleitung und das höchste Gremium, die Schulkonferenz, bestimmen über gewisse Entwicklungen. Und auch die Besetzungen in der Schulkonferenz sind nicht ganz fair, das mache ich ganz kurz deutlich. Da sitzen 4 Lehrkräfte, 4 Eltern und Erziehungsberechtigte, die Schulleitung, ein erwachsenes, in der Regel externes Mitglied und 4 Jugendliche. Also auch da ist das Verhältnis dieses Gremiums ja verschoben in Richtung der Erwachsenen, die dann natürlich, wenn es um einen Antrag, das Handy zu benutzen oder das Smartphone zu benutzen, dagegen stimmen. Ich möchte mich jetzt kurz aus der Diskussion raushalten. Ich will nur sagen, welche Perspektive auch dieses Gremium einnimmt, dass es eben nicht vollends auf Jugendliche ausgerichtet.
Junge Männer eher rechts, junge Frauen eher links. Woher kommt die Spaltung der politischen Präferenzen? Das Forum in Zusammenarbeit mit und aus der Hertie School in Berlin. Hier sitzen weiterhin die Schriftstellerin Anne Rabe, die Schülervertreterin Jennifer Rosin, der Schulleiter Engin Schattig und Klaus Hurlmann, Senior Professor für Public Health und Bildung hier am Haus. Ja, irgendwie ist es schwer zu sagen, haben Sie, Anne Rabe, geschrieben in Ihrem Essay im letzten Herbst, wann es angefangen hat, dass Zukunft nicht mehr gleichbedeutend mit vorne, höher, weiter und besser war. Ist denn für junge Menschen, ich sage jetzt mal in der Provinz, also nicht in so Metropolen wie Berlin, ist da das Gefühl vorherrschend, die Zukunft ist mit Brettern zugenagelt?
Ich weiß gar nicht, ob sich da die Fragen der Jugendlichen in der Provinz und in der Großstadt so unterscheiden. Also wir leben ja in dieser sogenannten Polykrise, ne? Das ist ja für uns alle spürbar und insbesondere auch für junge Menschen. Also Klimawandel wurde schon angesprochen, wir erleben Kriege, wir erleben die Sorge, vielleicht auch selber nochmal in den Krieg gehen zu müssen, ne? Gerade auch bei jungen Menschen mit der Wehrpflicht. Wir erleben steigende Mieten, die Frage, kann ich mir Wohlstand, Reichtum, Aufstieg erarbeiten? Das sind alles Dinge, die stattfinden und die insbesondere junge Menschen betreffen und die häufig in politischen Diskussionen das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen runterfallen, ne? Wenn wir an die Rentendiskussion denken oder eben auch an die Wehrpflicht, aber auch in ihrem Alltag. Also Schülerinnen und Schüler, das können Sie sicherlich noch viel besser beschreiben, erleben ja den Mangel sozusagen auch in ihrem Alltag, an den maroden Schulgebäuden, an dem Lehrermangel. Also das sind alles so Dinge, in denen die Krise auch natürlich an dem, wer dazukommt. Also jede Schulklasse in Berlin, aber auch in der Provinz hat mit Geflüchteten Kontakt, erlebt auch den Palästina-Israel-Konflikt dort, ne? Also das kenne ich auch von meinen Kindern, dass das ganz andere Themen sind, als so in meiner Schulzeit da waren. Und wir haben ganz oft als Erwachsene darauf keine guten Antworten. Im ländlichen Raum erleben wir natürlich sozusagen diesen Wegbruch von sozialen Angeboten viel stärker. Und das ist auch zum Teil auch politisch gewollt. Also wenn wir gerade so in Ostdeutschland sehen, sehen wir seit Jahren einen Angriff der Rechtsextremen auf die zivile Infrastruktur. Also indem man versucht, soziale Räume wegzusparen. Ne? Das haben wir so im letzten Jahr ganz viel gesehen bei soziokulturellen Zentren, wo es dann darum geht, wie finanzieren wir das? Und da sich schon so Mehrheiten finden auf kommunaler Ebene, häufig so AfD mit so einem Bürgerbündnis zusammen oder CDU oder auch mal SPD, dann werden diese Räume weggekürzt, weggespart. Und das ist natürlich etwas, wo tatsächlich dann ein Leerraum entsteht, wo es wenig Räume gibt für junge Menschen. Und insbesondere dann wiederum aber auch natürlich so eine Taktik greift, dass solche Parteien besonders für junge Männer Events anbieten.
Ich frage nochmal nach diesem, die Zukunft mit Brettern zugenagelt, Jennifer Rosin.
Ja, also erstmal, was ich in der Generation auf jeden Fall merke, ist, dass man meistens nicht mal ernst über solche Themen spricht, sondern in Art von Witzen. Zum Beispiel, als es jetzt um den Wehrdienst ging, gab es denn Memes, also lustige Bilder, zu meinen Schulrucksack nächstes Schuljahr. Und dann war es halt einfach ein Bundeswehrrucksack. Die meisten jungen Männer gehen eher ins Fitnessstudio, als wenn sie psychische Probleme haben, sich eine Therapie suchen. Das alles sind so Sachen, die bei Jugendlichen einfach gerade normal werden und auch nicht mehr, also mentale Gesundheit ist zwar ein Thema bei Jugendlichen, aber auch eher bei jungen Frauen als bei jungen Männern. Für junge Männer ist mentale Gesundheit so ein, immer noch so ein Thema von Schwäche. Und auch wenn die Rollenbilder die letzten Jahre aufgebrochen wurden, merken wir, dass es wieder zurückkommt. Also diese traditionellen Rollenbilder werden bei jungen Männern unglaublich wieder verstärkt, weil sie einfach, also weil viele zum Beispiel, die ich jetzt mitbekommen habe, ihre Rolle, die sie vorher bei ihren Eltern und Großeltern gesehen haben, verlieren.
Männer weinen heimlich, wurde mal gesungen.
In der jungen Generation, sagen wir mal ganz grob, unter den unter 25-Jährigen, haben wir heute ein sehr hohes Leidensniveau. Wir wissen nicht genau, ob es vielleicht mit daran liegen kann, dass wir genauer hinschauen, dass man heute darüber reden kann, dass es nicht mehr so stark tabuisiert ist. Das mag mit hineinspielen. Aber das subjektive Gefühl zählt nun einmal. Und so ein hohes Niveau von psychischer Verunsicherung, dem Gefühl, dass man sein eigenes Leben nicht richtig managen kann. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal hätten. Also das ist noch heute eine besondere Situation in der jungen Generation. Die mittlere und die ältere Generation sind lange nicht so stark betroffen, hat mit Corona angefangen. Die Corona-Pandemie hat also einen richtigen Schub ausgelöst. Es ist wieder ein bisschen besser geworden, aber schwankt. Und vor ein paar Tagen ist der Schulbarometer neu rausgekommen. Die Werte steigen wieder leicht an. Also wir haben es nicht. Da ist eine ganz tiefe Verunsicherung. Und die beiden Geschlechter reagieren auf Verunsicherung, wenn wir jetzt mal eben stereotyp pauschal reden, deutlich unterschiedlich. Wenn wir mal eben etwas sehr scharf verallgemeinern, bei jungen Frauen geht der Druck stärker nach innen, drückt sich dann in psychischen Belastungen, in Störungen, in Ängsten, Ernährungsstörungen und dergleichen sehr stark aus. Bei jungen Männern etwas stärker nach draußen. So. Politik muss darauf reagieren. Der Schulleiter hat ja gesagt, es wird zu wenig Emotionalität in die Politik hineingebracht. Die brauchen die jungen Leute. Aber aus diesem Grunde, den ich gerade genannt habe, brauchen sie das noch stärker als jemals zuvor. Die findet im Moment statt, diese Emotionalisierung, an den beiden politischen Rändern. Das kann man den entsprechenden Parteien auch erstmal gar nicht vorwerfen, dass die AfD jetzt erkennt, da sind leidende junge Männer, denen es richtig dreckig geht und denen machen wir ein Angebot. Und da gibt es Erlebnis und da gibt es Sport und da gibt es Action und damit fühlen die sich. Und wir betonen gleichzeitig, dass die Männerrolle endlich wieder zu einer Rolle werden muss, bei der man auch weiß, was los ist. Diese Unterströmung hat sie in ihren Botschaften. Und die Linke zurzeit ist so erfolgreich, weil sie deutlich macht, ihr jungen Frauen, ihr seid erfolgreich. Ihr habt die jungen Männer im Bildungssystem schon lange überholt. Ihr seid für Gleichberechtigung und wir unterstützen euch. Das ist auch eine sehr stark emotionale Botschaft. Also diese politische Ausstrahlung, gerade nach links und nach rechts, hat ganz stark mit dieser Ausgangssituation zu tun und hat so gesehen in der Tat eine ganz intensive emotionale, psychische Dimension. Wir konnten noch nie politische Haltungen von tiefen menschlichen Empfindungen trennen. Wäre auch schade, wenn wir das täten. Aber wir sehen im Moment gerade, dass das Angebot sehr einseitig ist und von den Parteien der Mitte kein Angebot kommt und keine Berücksichtigung dieser Ausgangssituation zu erkennen ist.
Ja, dann kommt noch hinzu, dass das System Familie eben nicht mehr so trägt wie noch vor Jahrzehnten. Das spüren wir an Schule ganz deutlich. Und deswegen müsste Schule eigentlich eine neue Definition von Wachstum entwickeln. Nicht im kapitalistischen, wirtschaftlichen Sinne, sondern Definition von Wachstum als menschliche oder Menschwerdung, weil eben unabhängig von Geschlecht dieses Angebot dazu führen kann, dass wir Jugendliche in die Welt hinauslassen, ich habe das bewusst in Anführungszeichen gesetzt, die stabil sind, die zufrieden sind und die als Mensch Selbstwirksamkeit spüren. Also dann geht es mir gar nicht darum als Schulleiter, ob ein Zehntklässler den mittleren Schulabschluss hat oder das Abitur anstrebt oder den ehemaligen Hauptschulabschluss, jetzt die Berufsbildungsreife in Berlin hat. Es geht mir darum, dass dieser Jugendliche gesund ist. Das ist eine Form von Wachstum und das ist das, was wir anstreben sollten und dann bestenfalls kritisch denken kann und reflektiert ist. Und ich nehme ganz viele Jugendliche wahr, die so sind. Ich glaube trotzdem, dass das System und unsere Strukturen im Bildungssystem eben dafür sorgen, dass der Leistungsdruck steigt, dass die Sorge darum, ob die Zukunft denn rosig ist oder nicht, steigt und das Leistungsversprechen oder das Aufstiegsversprechen, ich weiß nicht, ob das jemals gegolten hat, aber jetzt erst recht gilt es nicht mehr. Ja, die Schere zwischen Arm und Reich, die ist enorm und bei mir an der Schule ist nicht Migration zum Beispiel das Thema oder Israel oder Palästina, sondern soziale Armut ist das Thema. Das ist das gravierendste Problem, was wir an Schulen wie meiner erleben. Und da haben wir als Gesellschaft und dann auch die politische Mitte sehr gerne Antworten und Lösungen zu finden.
Aber haben Sie im Schulalltag Raum?
Ja, den Raum habe ich. Also bei mir an der jetzigen Schule gibt es ein Fach, das heißt Empathie. Das gibt es sonst nirgends.
Gibt es da Noten für?
Nein, um Gottes Willen. Das ist genau der Raum, wo wir uns gegenseitig begegnen. Und um ehrlich zu sein, gibt es da nicht mal ein Curriculum. Also ich verlange auch in dem Fach von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich in einen Raum begeben, von dem sie gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Weil das geht der Jugendlichen jeden Tag so. Sie treten über die Türschwelle und wissen nicht, welches Fach unterrichtet wird. Aber was auf sie zukommt, wissen sie erstmal nicht. Es sei denn, wir sind hervorragende Lehrkräfte, die sehr transparent machen, welche Unterrichtsreihe wir gerade unterrichten. Und so wie ich es jetzt mit dem Fach Empathie gemacht habe, habe ich es an meiner vorherigen Schule mit den Fächern Glück, Verantwortung, Zukunft und Haltung gemacht. Wir nehmen den Jugendlichen Räume, auch im System, auch außerhalb der Schulmauern, zwingen sie in digitale Räume und dann meckern wir über sie. Und da müssen wir echt ran. Und da müssen wir als Gesellschaft, wenn wir es nicht alle teuer bezahlen wollen, auch wirklich Lösungen finden. Und das Streichen von sozialen Angeboten ist wirklich fatal, weil die Jugendlichen, wenn das System Familie eben nicht mehr wirkt, brauchen die Gesellschaft, um sie aufzufangen.
Ja, wir haben ja auch eine Entwicklung, dass Jugendliche heute mehr in der Schule sind als je zuvor, ne? Also die Tage sind länger und das kann sowohl gut als auch schlecht sein. Also das ist nicht zu bewerten, aber das, was Sie auch gerade sagten mit dem Umgang sozusagen mit Krise, wo lernen die das eigentlich, welche Vorbilder haben die, wenn Frauen sagen, okay, ich habe ein psychisches Problem oder junge Frauen, ich hole mir Hilfe, sei es im Freundeskreis oder professionell, junge Männer nicht, dann heißt das natürlich auch, dass sie das nicht gelernt haben, dass sie es nicht gesehen haben, so. Sie sagen, die Familie greift nicht mehr so. Ich würde sagen, die Familie kann das vielleicht auch gar nicht schaffen, ne? Also, denn viele Menschen sind heute berufstätig. Also in der Regel arbeiten beide Eltern. Das ist gar nicht mehr anders stemmbar. Soll auch so sein. Also ja, nicht die Frauen zurück, sozusagen, um das Mittagessen für die Kinder zu kochen. Aber darauf muss die Gesellschaft natürlich eine Antwort haben und das auch als Aufgabe begreifen, dass sie eine andere, auch nicht Erziehung im Sinne von Vorschreiben, aber eine Gemeinschaft, eine charakterbildende, auch demokratiebildende Funktion übernimmt und es natürlich auch Kindern zum Beispiel möglich macht, in dieser Schule, in diesem Raum erfolgreich zu sein. Also wir haben nicht nur, dass die Kinder sehr viel in der Schule sind, wir haben auch viele Kinder, und auch das finde ich gut, deren Eltern sind nicht in unserem Schulsystem aufgewachsen. Ich kenne wenig Eltern, die ihren Kindern nicht helfen wollen, aber sie können es einfach nicht, weil sie mit diesem System nicht in Berührung waren, weil sie eine andere Sprache sprechen, all diese Dinge, aber darauf muss ja unsere Gesellschaft eine Antwort finden.
Wenn Sie, Jennifer Rosin, sagen wir mal nächste Woche einen Termin bei der Berliner Schulsenatorin und Sie haben einen Wunsch frei, was Sie anders machen wollen an den Schulen, um diese Räume zu öffnen. Was würden Sie vorschlagen, was lässt sich denn in diesem doch sehr auch komplex verschraubten System Schule relativ leicht verändern?
Ich musste gerade etwas schmunzeln. Ich habe nämlich nächste Woche ein Gespräch mit der Senatorin.
Nicht, dass ich es wusste.
Also in erster Linie haben wir jetzt geplant, den Nachteilsausgleich erstmal zu weiten. Denn was vor allem Personen, die wir halt einfach vergessen in der Gesellschaft, sind Kinder und Jugendliche, die einfach körperlich krank sind, also entweder chronisch oder Erbkrankheiten und auch mentale Krankheiten haben. Mentale Gesundheit spielt ja eine riesige Rolle, denn die schulische Leistung hängt ja maßgeblich von der mentalen Gesundheit ab. Das heißt, dass wir den Nachteilsausgleich erstmal für diese SchülerInnen öffnen, da das schon mal Druck rausnimmt. Dann generelle mentale Gesundheit. Wir brauchen weniger Druck auf die SchülerInnen, weniger Klausurenstress, Verbot von spontanen Tests und so weiter. Generell brauchen wir mehr Gemeinschaftsprojekte. Und eine Einzelheit, die es schon in Berlin gibt, die aber noch nicht richtig umgesetzt wird, der Klassenrat ist verpflichtend. Wir sind unglaubliche Fans vom Klassenrat und wir finden, er wird noch nicht genug ausgenutzt. Denn genau das ist ja ein Raum, wo man sitzt und diskutieren kann, wo man reden kann, wo man oft vielleicht noch nicht ganz offen, aber wo man kommunizieren kann und sich begegnen kann. Dann, was auch noch ganz wichtig ist, was eigentlich relativ leicht umzusetzen wäre, wäre unser runder Tisch zu Extremismus, wo wir der Senatorin und auch dem ganzen Senat eigentlich seit schon einem Jahr hinterher rennen, in der Hoffnung, dass er mal einberufen wird, dass wir da eine Lösung finden. Natürlich könnte ich jetzt noch x Dutzende Themen nennen. Ich habe ihr auch, glaube ich, 10, 15 Themen genannt. Also ich glaube, die Frau freut sich richtig auf den Termin nächste Woche Montag. Aber das sind so zentrale Themen.
So, jetzt schaue ich mal hier in die Runde. Wir würden jemandem gerne ein Mikrofon reichen.
Ich habe vorher kurz meine Geschwister gefragt, die noch jünger sind als ich, was sie sich so vorstellen in so 10 Jahren, was sie machen wollen. Und meine Schwester hat 10.000 Sachen geantwortet, mein Bruder mir doch egal. Und ich glaube, es war ein sehr gutes Beispiel auch für den ersten Fakt, der irgendwie genannt worden ist, dass in dieser Schülerkonferenz mehr Frauen sich beteiligen, was richtig cool ist und voll wichtig. Aber ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung vielleicht, dass das ja auch ein Beispiel ist dafür, dass es irgendwo ein Problem gibt, dass vielleicht jüngere Männer, Jungs, irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie sich beteiligen können in den demokratischen Institutionen, die irgendwie existieren zum Austausch. Wir haben jetzt überall über Foren geredet und dass wir so einen Diskurs machen sollen. Und Männer sind eh schon viel zu laut. Ja, wie schaffen wir das denn, dass wir dann diese Jungs, die sich dann ja absplitten von diesen Institutionen, auch wieder reinbringen? Ne?
Also wenn es um Schülervertretung geht, genau deshalb habe ich das nur leicht angeschnitten, denn umso höher die Ebene wird, desto mehr männliche Personen sind da. Das heißt, umso mehr es um Selbstdarstellung und eigene Präsenz in den Medien gibt, desto mehr Männer sind auch da. Also allein im Landesschülerausschuss kann man sehen, ich will jetzt nicht irgendwas gegen meine Vorgänger sagen, aber innerhalb der letzten 4 Jahre gab es keine weibliche Vorsitzende. Aber das Problem, was ich auch halt denke, junge Männer fühlen sich halt einfach abgehängt. Also sie fühlen sich einfach von jungen Frauen abgehängt. Sie sehen, dass sie bessere Noten kriegen, dass sie vielleicht im Unterricht öfters drangenommen werden oder einfach von den Lehrern favorisiert werden. Und das ist natürlich deprimierend bzw. frustrierend für jeden jungen Mann. Da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir das hinkriegen? Und da kommt es ja ganz stark auf die individuelle Förderung an. Das heißt, wir brauchen kleinere Klassen. Wir brauchen kleinere Klassen und mehr Personal, dass sich die Lehrkräfte auch einfach auf jeden Einzelnen fokussieren kann und dass junge Männer vielleicht auch nicht mehr so stark abgehangen werden.
Das ist ja nun auch wirklich eine eigenartige Situation. Seit 30 Jahren werden die Leistungen von Schülerinnen in der Schule etwas besser, steigen an. Und seit 30 Jahren stagnieren oder sinken die Leistungen von jungen Männern langsam ab. Genetisch kann ich mir das nicht erklären. Das muss schon an der Umwelt liegen und am Ende führen alle Spuren in die Schule. Die Schule muss da schon eine kräftige, Familie auch, ne? Eine kräftige Rolle mitspielen. Und wir sind eigentlich wieder mitten im Thema. Was passiert denn da? Warum schneiden denn die jungen Frauen so gut in der Schule ab? Und da gibt es kaum richtige gute Forschung dazu. Es gab früher die These, ja, weil die Lehrerschaft immer weiblicher wird und dadurch die Männer keine Rollenvorbilder haben. Da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, kein klares Ergebnis, aber man kann schon sagen, natürlich ist es nicht gut, wenn ein ganz starkes Übergewicht eines Geschlechtes in so einem sensiblen, menschenbildenden Beruf ist. Das gilt für andere Berufe auch. Es bleibt also die Art und Weise, wie in der Schule gearbeitet wird, wie in der Schule Unterricht gemacht wird, wie die Kommunikation zwischen den Lehrkräften männlich-weiblich und den Schülern männlich-weiblich, wie die tatsächlich geschieht. Und da jetzt mal systematisch nachzudenken, ob wir da eventuell unbewusst Stellungsfehler machen und die Fähigkeit von jungen Frauen, soziale Situationen zu dekodieren und sich anzupassen an veränderte Ausgangssituationen und mit Krisen zurechtzukommen, ob die so eine hohe Responsivität hat, dass Lehrerinnen und Lehrer darauf positiv reagieren und dadurch das Urteil beeinflusst wird, um nur mal eine Hypothese zu nennen. Ne? Sowas, das ist ganz schön tabuisiert. Über sowas reden wir ganz wenig.
Aber ketzerisch könnte man auch sagen, dass die Männer es halt auch nicht müssen. Ne? Also wenn wir nachher gucken, wer in den oberen Etagen sitzt, dann scheinen die Schulleistungen nicht so entscheidend zu sein für Karrieren zum Beispiel. Aber die Frage Frage nach der Beteiligung, das finde ich schon interessant, weil grundsätzlich ist es natürlich so, dass eine demokratische Gesellschaft umso besser wird, umso mehr verschiedene Perspektiven empathisch eingebunden werden. Das ist also, ich glaube schon, dass da ein Schlüssel liegt, und vielleicht ist das auch eine Frage, schon auch an uns als erwachsene Vorbilder, an das, wie wir mit unseren Kindern zum Beispiel umgehen, was wir von ihnen verlangen. Also welches, ich muss das immer, ich habe ja nur meine eigene Evidenz, ich habe ja zwei Kinder, die sind beide fast erwachsen, also eins ist schon erwachsen. Und ich muss zum Beispiel schon sagen, dass ich bei mir selber, bei meiner Tochter, bei vielen Dingen in sozialen Fragen leider, also automatisch, ja, aus meinem Inneren heraus, obwohl ich es nicht wollte, strenger war als bei meinem Sohn. Jetzt mal so in ganz anekdotischer Evidenz. Damit kann ich jetzt nichts beweisen, aber es gibt eben doch unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Erwartungen in sozialem Verhalten an Mädchen und Jungen und auch unterschiedliches, was gefördert wird. Ja, also natürlich wird häufig, werden auch in Gruppen zum Beispiel Jungen, die sich kommunikativ geben oder die sich einbinden, also das war früher in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, vielleicht sogar noch viel stärker. Ja, da gab es dann sofort die Beschimpfung als homosexuell, also und so weiter, aber das ist sozusagen, dass es als Schwäche ausgelegt wird. Das ist aber was, was wir vielleicht als Gesellschaft, wo wir uns noch mal mehr bewusst sein müssen, gerade in solchen Institutionen wie Schulen, das zu verändern, den Blick auf Jungen und Mädchen. Und zwar nicht im Sinne von, die einen werden da benachteiligt, sondern im Sinne von, lass uns die mal einbinden, wie kriegen wir die eingebunden?
Was, glaube ich, wichtig noch anzumerken ist, ist, dass jungen Frauen einfach ganz oft die Care-Arbeit zugetragen wird. Das heißt, wir setzen junge Frauen in eine verantwortungsvolle Rolle. Entweder tun das Lehrkräfte, indem sie das verantwortungsbewusste Mädchen von 8 Jahren neben den nicht so verantwortungsbewussten Jungen, auch von 8 Jahren, setzen. Und sie muss sich dann darum kümmern, dass er bloß leise ist und seine Aufgaben macht. Das zieht sich durch die gesamte Schulzeit. Und auch im Elternhaus sehen wir das. Ich merke es auch in meinem Umfeld, dass junge Mädchen sich viel mehr um ihre Geschwister kümmern müssen. Während der älteste Sohn rausgehen, spielen geht mit seinen Freunden, muss die älteste Tochter dann halt einfach zu Hause sitzen und immer noch sich um ihre Geschwister kümmern. Denn ach, das ist ja keine Aufgabe für Jungen.
Und deswegen braucht es ein diverses Kollegium. Sie haben von den Grundschulen gesprochen, selbst wenn es da keine Forschung zu gibt, wenn es 90% die Belegschaft aus Frauen besteht, aus Lehrerinnen, dann macht das natürlich sowohl mit den Schülerinnen als auch mit den Schülern etwas, weil die Sensibilität für diese unterschiedlichen Lebensrealitäten kommt eben durch die Diversität des Kollegiums. Und das, was Sie beschrieben haben auf Schülerinnen, die neben möglicherweise dem Querulanten aus der Klasse sitzen, passiert meinen 3 Söhnen gerade auch. Oder nicht allen 3, der eine ist noch ein Kita-Kind. Und es mag daran liegen, dass ich selber von einer alleinerziehenden Mutter und einer großen Schwester erzogen worden bin. Das heißt also, wissen Sie, diese Lebensrealitäten, die es bei Männern eben auch gibt, die müssen auch Einzug halten in die Kita, in der Kita und auch in der Grundschule. Und deswegen haben wir Gott sei Dank mittlerweile eine Angleichung der Gehälter der Grundschule und der weiterführenden Schulen. Weil auch das ist ein Aspekt, die männlichen Lehrkräfte suchen sich dann die Gymnasien aus, weil sie eben anders besoldet waren und gesagt haben, da will ich hin. Und das ist Gott sei Dank zumindest mal behoben worden. Aber da ist noch sehr viel Nachholbedarf, weil natürlich diese Vorurteile oder die Dinge, die wir in unseren Köpfen haben, die Sie ansprachen in Bezug auf Ihre eigenen Kinder, die habe ich auch. Und die haben Lehrerinnen eben genauso wie Lehrer. Ich mache eine Anekdote noch gerne, und das ist auch nicht wissenschaftlich, aber meinem ältesten Sohn wurden vor kurzem die Noten gegeben mit dem Hinweis, dass er nicht die entsprechenden Mädchentugenden an den Tag legt. Also mein ältester Sohn hat nicht die entsprechende Note bekommen, weil er keine Mädchentugenden hat. Und ich war sehr irritiert, weil wenn man diese Schublade hat in Bezug auf Geschlecht, dann hat man sicherlich auch Schubladen in Bezug auf Migration, Fluchterfahrung und andere Dinge. Und da müssen wir in die Konfrontation gehen. Das muss geschehen, damit wir alle uns sensibilisieren, und zwar konstruktiv Konfrontation. Ich meine das gar nicht meckernd oder sowas, sondern ich will mit der Person ins Gespräch gehen und sagen, bitte denken Sie nochmal über diesen Begriff nach. Mädchentugenden, das ist plakativ, pauschal, und was meinen Sie damit? Oder was sind dann Jungstugenden? Und das ist, geht eben nur dialogisch, und da bin ich jemand, der sehr bereit ist, in die Konfrontation zu gehen, aber konstruktiv, wie gesagt.
Ich bin ja für eine Männerquote an Kindergärten und Schulen, habe ich schon. Ein Drittel müssten mindestens Männer sein.
Ja. Aber dann müsste doch Engin Schattig sozusagen ihr Vorbild für die Schülerinnen und Schüler, also vor allen Dingen für die männlichen Schüler sein. Ja, ich will auch so ein Lehrer werden, denn es braucht ja dann auch Menschen, die sozusagen diese pädagogischen Berufe ergreifen. Und wir waren Klaus Hurlmann, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wir waren gesellschaftlich schon einmal weiter, was solche Veränderungen der Rollen anging.
Naja, wir haben einen Rollback, das haben ja mehrere gesagt, das ist gerade der Fall. Tradwives gehören allerdings auch dazu.
Trotzdem sind es immer noch mehr junge Männer, die sich durch Fitness-Trends oder Alpha-Males, Looks-Maxing wesentlich mehr in die Richtung bewegen, als nur die Tradwives.
Akzeptiert, ja.
Deswegen müssen auch die Lehrkräfte gelegentlich aus ihrer Rolle heraustreten und sich als Mensch zeigen. Also nicht nur in ihrer Profession bleiben, sondern mal den Schritt wagen, um eben auf anderer Ebene miteinander zu kommunizieren. Das ist ein Stück weit Verlust von Kontrolle. Und das müssen wir zulassen. Und erst wenn wir das machen, dann merken wir, welchen Impact wir damit haben. Das ist aber gar nicht so einfach, weil Kontrolle in so einem Knochenjob durchaus eine Rolle spielt. Ja, also Lehrkraft sein ist kein Zuckerschlecken, gerade in so einer heterogenen Metropole wie Berlin. Und dann eben die Kontrolle zu verlieren, die man eh nicht hat, das ist nur zum Schein so. Aber für sich selbst das Gefühl zu haben, ich habe gerade die Kontrolle, die dann abzugeben, ist gar nicht so leicht.
Das war das Forum Junge Männer, eher rechts, junge Frauen, eher links. Woher kommt die Spaltung der politischen Präferenzen? Aus der Hertie School in der Berliner Friedrichstraße mit dem Bildungs- und Jugendforscher Klaus Hurlmann, mit der Schriftstellerin und Publizistin Anne Rabe, der Vorsitzenden des Berliner Landesschülerausschusses Jennifer Rosin und dem Schulleiter Engin Czatik. Mein Name ist Harald Asel. Danke fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.